ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Erstes Thema: die schlimme Fanrandale am vergangenen Sonnabend beim Regionalligaspiel BFC Dynamo gegen Energie Cottbus. 155 Polizisten wurden verletzt, 62 Strafanzeigen gefertigt. Und alle fragen sich jetzt, was tun gegen die Gewalt? Schuldzuweisungen gibt es auf allen Seiten. Experten sagen, das Verhältnis Polizei und Fans ist schon lange zerrüttet. Was das bedeutet, schildert rbb24-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Die Diskussionen nach dem Aufeinandertreffen von BFC Dynamo und Energie Cottbus sind noch lange nicht vorbei. Für den Norddeutschen Fußballverband äußerte sich Till Dalitz und verurteilte die Gewalt während und nach dem Spiel.
Solche Szenen, die gehören nicht dorthin. Das sind Chaoten gewesen, ich sage das ganz deutlich. Das Spiel als Bühne benutzt haben, um dort ihre Gewaltfantasien auszuleben.
Nun schieben sich die Vereine gegenseitig die Schuld für die Auseinandersetzung zu. Interviewanfragen des RBB lehnten beide Vereine ab. Der Fanforscher Harald Lange sieht in dem Spiel einen Gewaltexzess, der seinesgleichen sucht. Doch die Stimmung zwischen Fans und Polizei sei allgemein schon länger vergiftet.
Dass wir seit mehr als einem halben Jahr eine sehr starke Auseinandersetzung zwischen Fans und Polizei haben. Und zwar über alle Ligen hinweg. Da gibt es immer wieder Rangeleien, immer wieder Übergriffe von beiden Seiten und das Verhältnis ist, das liegt richtig im Argen.
Er fordert mehr Kommunikation statt Konfrontation.
Man muss versuchen, die gesamte Fankultur vom BFC Dynamo ins Boot zu holen. Das heißt, die Fans müssen untereinander aufeinander Acht geben. Und wenn neben dir jemand steht, der ausfällig wird, der übergriffig wird, egal in welcher Hinsicht, dann musst du einschreiten, dann musst du ihn beruhigen, dann musst du deinen Teil am Klima, am positiven Klima beitragen.
Im Gespräch sind nun wieder Stadionverbote oder möglicherweise Spiele vor leeren Rängen. Davon hält Harald Lange nicht viel. Randale fände dann halt vor dem Stadion statt. Auch der Fußballjournalist Frank Willmann, der die Szene im Osten gut kennt, rät davon ab. Stattdessen müssten beide Seiten sich besser kennenlernen, Fans und Polizei.
Früher gab es Versuche, dass Polizei und Ultras, dass die sich ausgetauscht haben. Das fand ich im Prinzip sehr gut, aber das fand ich war so eine Form von Auseinandersetzung oder Beschäftigung miteinander, wo man dann auch, beide Seiten gesehen haben, dass es alles nur Menschen sind. Und wenn man dann die picklichen Fußballfans sieht und die picklichen Polizisten, die ja ungefähr das gleiche Alter haben, dann merkt man, dass die eigentlich gar nicht so weit auseinander sind.
Also Dialog statt Verbote. Das ist aktuell wohl noch mehr Utopie als Realität.
Für Mittwoch hat die Berliner Staatssekretärin für Sport Franziska Becker von der SPD zu einer Gesprächsrunde mit den Verantwortlichen geladen. Seit 2021 gibt es das Berliner Behindertenparlament. Abgeordnete sind Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen und chronisch Kranke. Sie besprechen ihre Themen und vertreten dann ihre Interessen auch gegenüber Politik und Behörden. Sowas gibt es nur in Berlin und Bremen. Jetzt hat das neue Sitzungsjahr vom Berliner Behindertenparlament begonnen. RBB-Reporterin Juliane Kowolik war beim Start dabei.
Die erste Veranstaltung des Berliner Behindertenparlaments im Jahr 2024 war allein technisch schon eine große Herausforderung. Neben 125 online zugeschalteten Teilnehmenden saßen 40 Menschen in den Räumen der Landeszentrale für politische Bildung am Zoo. Unter ihnen Rollstuhlfahrer, auch Blinde, Menschen mit Autismus oder ADHS, auch welche mit chronischen Krankheiten. Übersetzt wurde die Veranstaltung in Gebärdensprache und in leichte Sprache. Diese sollte in der Verwaltung viel häufiger eingesetzt werden, sagte Dominik Peter, einer der drei Präsidiumsmitglieder des Berliner Behindertenparlaments, der selbst im Rollstuhl sitzt.
Sie glauben es nicht, wie viele Menschen, die eigentlich im ersten Moment gar nicht auf leichte Sprache angewiesen sind, darauf zurückgreifen würden, wenn es angeboten wird. Menschen mit einer kognitiven Einschränkung muss man in die Lage versetzen, dass sie das, was sie beantragen, auch verstehen.
In verschiedenen Arbeitsgruppen, wie etwa Sport oder Wohnen und Bauen oder Bildung, werden nun im Laufe des Jahres Anträge ausgearbeitet. Über die wird dann im Dezember bei der jährlichen Sitzung im Abgeordnetenhaus entschieden und dem Senat übergeben. Allerdings, so Dominik Peter, bedeuten die Beschlüsse noch lange nicht, dass sie auch umgesetzt werden.
Für die Politik sind die überhaupt nicht bindend, weil wir natürlich kein gesetzlich verankertes Gremium sind. Man kann uns folgen und sich Gedanken in der Verwaltung drüber machen. Man muss es aber nicht. Und das ist die große Krux bei der Geschichte.
Auch die Finanzierung ist noch nicht gesichert, weder für dieses noch für weitere Jahre. Heute war sowohl Sozialsenatorin Kieseltepe als auch die behindertenpolitischen Sprecher einiger Parteien im Abgeordnetenhaus zugeschaltet. Und alle haben versichert, dass die Belange von behinderten Menschen sehr wohl berücksichtigt werden und dass diese Anträge, die im Behindertenparlament beschlossen werden, auch in die Ausschüsse kommen und bei den Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Als eines der Erfolge nannte Senatorin Kieseltepe etwa den Berliner Partizipationsfonds. Durch ihn werden 220.000 Euro bereitgestellt für Maßnahmen der politischen Partizipation behinderter Menschen. Ein Teil davon fließt auch in das Behindertenparlament.
Das Berliner Behindertenparlament ist ins neue Sitzungsjahr gestartet. Eine zukunftsfähige Landwirtschaft gestalten, angesichts von Klimawandel, Umweltauflagen und Wettbewerbsdruck. Daran wird in Müncheberg geforscht, im Landkreis Märkisch-Oderland. Dort gibt es das ZALF, das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Dort war jetzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Er wollte mehr über Innovationen in der Landwirtschaft wissen. RBB-Reporter Fred Pilarski hat ihn begleitet.
Jetzt müssen Sie, glaube ich, ein bisschen weichen.
Ein Achtung von Bundespräsident Steinmeier an die Fotografen. Denn jetzt nimmt er eine Fernbedienung in die Hand für einen kleinen Feldroboter. Der auf einem Versuchsfeld bei Müncheberg arbeitet. Patchcrop heißt das Vorzeigeprojekt des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung. Die Wissenschaftlerin Katrin Gramann leitet hier einen Großversuch mit einem Flickenteppich kleiner Äcker. Kleinteiligkeit und Vielfalt statt großer Schläge und Monokulturen. Eine Vision künftiger Feldwirtschaft.
Anstatt 3 haben wir dann zum Beispiel 9 verschiedene Kulturen auf dem Feld. Haben wir auch einfach eine gewisse Risikostreuung und können dem Landwirt vielleicht ein Anbausystem bieten, was auch resilienter und gewappnet ist für die Zukunft.
Ein paar Schritte weiter bekommt der Bundespräsident etwas scheinbar Alltägliches vorgeführt. Einen Pflug, der mit einem zusätzlichen langen Zinken tief ins Erdreich dringt und dort ein Kohlenstoffdepot anlegen soll mit Pflanzenresten aus dem Oberboden. Erfunden wurde das hier schon zu DDR-Zeiten zur Bodenverbesserung, gibt Projektleiter Michael Sommer zu.
Wir betonen das immer wieder, dass das nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern viele vorgedacht haben, in der ehemaligen DDR gab es gute Agrarforschung, ohne Zweifel. Aber wir haben dem Ganzen jetzt eine neue Richtung gegeben. Jetzt geht es um Klimaschutz, hat damals keiner dran gedacht.
Dem Bundespräsidenten werden an diesem Tag noch etliche weitere Innovationen vorgestellt. Am Ende zeigt er sich beeindruckt.
Ja, die Vielfalt auf den Brandenburger Äckern kannte ich schon ein wenig. Aber das, was ich hier an Innovationen in der Landwirtschaft erlebt habe, gerade hier in diesem Leibniz-Zentrum für Agrar, Landschaftsforschung, das hat viele überzeugt und ich sage auch mich.
Steinmeiers Gespräche mit Landwirten und Agrarwissenschaftlern waren allerdings mehr als nur eine Infoveranstaltung, sondern auch ein Echo auf politische Debatten der letzten Monate.
Ich bin mir sicher, dass die Proteste, die im letzten Jahr und noch darüber hinaus stattgefunden haben, auch für Sensibilität in der Politik gesorgt haben, sich um diesen ländlichen Raum wieder stärker zu kümmern. Nicht die Proteste waren der Anlass, um heute hier zu sein, sondern weil es mir ein Anliegen ist, die Distanzen zwischen Stadt und Land nicht noch größer werden zu lassen.
Betont der Bundespräsident bei seinem Besuch am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Der Bericht war von Fred Pilarski. Dissen im Spreewald ist ein Storchendorf, schon immer. Da ist viel los in der Luft und auf den Schornsteinen, wo die Störche ihre Nester haben. Und der rege Flugverkehr bedroht auch den Verkehr auf der Erde. Hat RBB-Reporterin Anja Kabisch am eigenen Leibe erfahren, ihr ist ein Storch im Sturzflug fast vors Auto geflogen.
Wir kommen mit dem Ü-Wagen in Dissen an und schon beim Aussteigen fliegt er über uns hinweg, fokussiert nur auf seinen Storchenhorst.
Na, weil er eben ein unerfahrener Storch ist, er hat noch keine Kollisionen erlebt. Er ist noch nicht vorsichtig genug.
Sagt Albrecht Hanke, in Dissen besser bekannt als Kuno. Er ist hier der Storchenauskenner und weiß, ein bisschen Bequemlichkeit spielt da auch mit rein. Störche sparen gern ihre Kräfte und lieben den Segelflug.
Er geht zum Beispiel in den Gleitflug. Er steigt nicht von dem Nest auf, im kräftezehrenden Flatterflug, sondern er stürzt nach unten und gleitet.
Schon im vergangenen Jahr war der renitente Jungstorch aufgefallen. Mit Verhaltensweisen eben wie ein nicht ausgelasteter Pubertierender, erinnert sich Elke Schmidt.
Also der hat alles beobachtet, was so Ortseingang von Silo aus in Dissen reingekommen ist und hat schon hinterlistig drauf gewartet und dann im Sturzflug, beziehungsweise er ist auch an der Seite aus dem kleinen Graben rausgekommen und direkt gezielt auf die Autos drauf losgegangen, als wenn er ihn schon richtig ärgern möchte zum Abbremsen.
In diesem Jahr nun hat er eine Liebste und wird bald Papa.
Das ist ein typisches Verhalten, wenn man sich den Partner zeigt, dass man ihn gern hat.
Sagt Albrecht Hanke.
Sie sehen, dass er, dieser Storch, naja, ein ziemlicher Liederjahn ist, oder? Sehen Sie mal, die Stöcker sind da so liebelos zusammengeschoben. Bei ihm sieht es so aus, als ob das gleich alles runterfällt.
Aber immerhin kümmert er sich um ausreichend Essen für seine Liebste. Zugegeben etwas faul ist er auch da, fliegt gerade mal im Sturzflug 50 Meter bis zum Friedhof und trifft auf Christina Jahn und Bernd Zacho.
Läuft mir hinterher, wenn ich hier mehr.
Ich habe mich regelrecht erschrocken. Auf dem Friedhof, der. Aber die werden ja nicht mehr gescheucht. Die haben sich an den Menschen gewöhnt.
Und damit sich künftig niemand mehr erschreckt, sollen zumindest am Ortseingang bald Schilder stehen.
Achtung, Tiefflieger oder tieffliegende Störche. Und dann einen schönen Storch dazu.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.